RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 5 Uhr mit Gabriela Kühne. Gut zwei Wochen nach der Messeattacke in Hamburg erschüttert ein ähnlicher Fall München. Eine Frau hat am Abend in der Nähe der Theresienwiese auf Passanten eingestochen. Die Angreiferin wurde von der Polizei niedergeschossen. Aus München Alexander Dalmus.
Gegen 19.45 Uhr griff die 30-Jährige zunächst einen 56-jährigen Mann in der Westendstraße mit einem Messer an und verletzte ihn leicht. Kurz darauf attackierte sie eine 25-jährige Frau an der Schwanthaler Höhe. Auch dieses Opfer erlitt leichte Verletzungen. Die Polizei rückte mit mehreren Streifen aus, um die mutmaßliche Angreiferin zu stoppen. Beim Versuch, die 30-Jährige festzunehmen, setzten die Beamten ihre Schusswaffen ein. Die Frau wurde dabei schwer verletzt und in eine Klinik gebracht, wo sie später ihren Verletzungen erlag, wie die Polizei mittlerweile bestätigte. Die Hintergründe der Tat sind bislang unklar.
US-Präsident Trump hat die Entsendung von 2000 Nationalgardisten nach Los Angeles angeordnet. Das bestätigte seine Sprecherin. In der kalifornischen Stadt hatte es wiederholt Proteste gegen die Sicherheitskräfte der US-Einwanderungsbehörde ICE gegeben, die bei Razzien zahlreiche Migranten festgenommen hatten. Die demokratische Bürgermeisterin von L.A. Buzz hatte sich bereits von den Razzien distanziert. Russland hat die Stadt Charkiw im Osten der Ukraine erneut mit Gleitbomben angegriffen. Nach Angaben von Präsident Selenskyj gab es 2 Tote und mehr als 40 Verletzte. Aus der Nachrichtenredaktion Diane Batani.
Selenskyj sprach von Terrorismus. Militärisch mache der Angriff keinen Sinn. Der zuständige Militärgouverneur sagte, Russland habe 4 Gleitbomben im Stadtzentrum abgeworfen. 2 Gebäude einer Kindereisenbahn, Zugwaggons und 2 Privathäuser seien beschädigt worden. Es handle sich um einen beliebten Ort, an dem Familien samstags ihre Freizeit verbringen. Charkiw war erst Samstag früh von russischen Angriffen erschüttert worden. Mindestens 3 Menschen wurden getötet und mehr als 20 verletzt.
Im bayerischen Passau ist ein Mann offensichtlich absichtlich mit seinem Wagen in eine Menschengruppe gefahren. Dabei wurden nach Angaben der Polizei 5 Personen verletzt, unter ihnen die Ehefrau des Täters und deren gemeinsame Tochter. Nach Angaben der Ermittler könnte ein Sorgerechtsstreit Hintergrund der Tat sein. Der 48-jährige Fahrer wurde festgenommen und soll nun einem Haftrichter vorgeführt werden. Das waren die Nachrichten. Das Deutschlandwetter. Am Tage wechselhaft mit sonnigen Abschnitten, dazwischen immer wieder etwas Regen, vereinzelt Gewitter, maximal 13 bis 21 Grad. Am Montag mal Sonne, mal Wolken, gelegentlich Schauer, vereinzelt Gewitter, im Süden freundlich, 15 bis 23 Grad. Am Dienstag im Norden unbeständig mit Regen, im Süden sonnig, 15 bis 26 Grad. Die Zeit, es ist 5.03 Uhr.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Die A7 Hannover Richtung Hamburg ist zwischen Berghof und Schwarmstedt nach einem Unfall bis ca. 7 Uhr gesperrt. Eine Umleitung führt über die U47. Die A42 Kamp-Lindfort-Dortmund ist zwischen Bottrop-Süd und Kreuzessen-Nord wegen Bauarbeiten bis zum 16. Juni in beiden Richtungen gesperrt. Und die A60 Mainz Richtung Bingen ist zwischen Ingelheim Ost und Ingelheim West nach einem Unfall gesperrt. Eine Umleitung führt über Ingelheim am Rhein und Freiweinheim. Ihnen weiterhin eine gute Fahrt.
Die ARD Infonacht.
Und die kommt vom Norddeutschen Rundfunk in Hamburg. Ich bin Konstanze Nastorowitz und wir starten jetzt gemeinsam in diesen Pfingstsonntag. Guten Morgen. Das Zauberwort Asylwende ist ja so ein Wort, das spätestens seit dem Wahlkampf und nun auch mit der neuen schwarz-roten Regierung wieder überall herumgeistert. Bundeskanzler Friedrich Merz und sein Innenminister Dobrindt von der CSU hatten ja vollmundig harte Maßnahmen angekündigt, um die Migration nach Deutschland zu begrenzen. Und das vor allem ganz schnell, quasi sofort. Lissy Kaufmann fasst mal zusammen, was davon nun nach etwa einem Monat im Amt tatsächlich schon umgesetzt wurde und was die Maßnahmen bisher gebracht haben.
Am Grenzübergang in Kiel zwischen Frankreich und Deutschland heißt es dieser Tage warten. Die Polizei kontrolliert. Ein Grenzgänger, der gerade von einem Besuch aus Straßburg zurückfährt, beschreibt die Lage so.
Mit einem Wort lästig, weil es einfach nicht mehr in die Zeit passt. Möglicherweise gibt es auch andere Wege, um das Migrationsproblem in den Griff zu bekommen.
Das Innenministerium setzt auf verschärfte Kontrollen. Seit 4 Wochen dürfen Grenzbeamte Menschen auch dann zurückweisen, wenn sie um Asyl bitten. Ausgenommen sind Frauen mit Kindern, Schwangere und Kranke. Mehr Arbeit für die Beamten, sagt Dieter Huth, Sprecher der Bundespolizeiinspektion Offenburg.
Wir haben hier viele Kräfte im Einsatz, auch mit Unterstützung von Kollegen anderer Dienststellen. Es finden natürlich mehr Kontrollen statt.
Bundesweit hat Innenminister Alexander Dobrindt zusätzlich 3000 Beamte in den Grenzeinsatz geschickt. Bilanz nach den ersten 4 Wochen. 160 Menschen hat die Polizei trotz Asylgesuch an der Grenze abgewiesen. Zusätzlich zu den etwas mehr als 3000 Menschen ohne Einreiseerlaubnis und ohne Asylbegehren, die auch schon vorher zurückgewiesen werden konnten. Ist das die versprochene Asylwende? Innenminister Dobrindt erklärte im Bundestag, warum er die neuen Schritte für richtig hält.
Wenn Sie mit Bürgermeistern, mit Landräten, wenn Sie reden, Sie haben immer wieder die gleiche Antwort. Unsere Städte, unsere Gemeinden, unsere Landkreise, sie sind schlicht am Limit.
Dobrindt lässt sich nicht abschrecken, auch nicht vom Verwaltungsgericht Berlin. Das hat Anfang der Woche im Eilverfahren entschieden, dass die Zurückweisungen von 3 Somaliern an der deutschen Grenze rechtswidrig waren. Zunächst müsse Deutschland gemäß der Dublin-Verordnung der EU klären, welches Land für das Asylverfahren zuständig sei. Die Bundesregierung argumentiert hingegen, von diesem EU-Recht dürfe in Ausnahmefällen, also in einer Notlage, abgewichen werden. Dobrindt will jetzt eine ausreichende Begründung dafür liefern, sagte er den Funke-Medien. Darüber solle aber der Europäische Gerichtshof entscheiden. Kritik kommt aus der Opposition, etwa von linken Chefin Ines Schwertner.
Die Bundesregierung betreibt mit ihrer Migrationswende Rechtsbruch mit Ansage. Und das schlimmere Problem dazu ist noch, dass sie eine Politik verfolgt, die keinen Sinn hat. Sie geht nicht an die wirklichen Probleme heran. Das bedeutet, die Menschen, die zu uns kommen, brauchen Schutz, Arbeit. Sie brauchen hier eine Perspektive für Integration. Und wir brauchen keine 15.000 Bundesbeamten, die 200 Menschen zurückweisen.
Innenminister Dobrindt sagt, es gäbe eben nicht nur einen Schalter, den man umlegen könne, um das Problem zu lösen. Deshalb soll künftig auch der Familiennachzug für 2 Jahre ausgesetzt werden, und zwar im Fall von subsidiär Schutzberechtigten, also Menschen ohne Asylstatus, die in Deutschland bleiben dürfen, weil ihnen in ihrem Heimatland Folter oder die Todesstrafe drohen.
Die Lösung beim Zurückdrängen der illegalen Migration ist vielmehr die Summe vieler Einzelmaßnahmen.
Zähneknirschen in der SPD. Im Bundestag haben die sozialdemokratischen Redner deutlich gemacht, dass der Fraktion der Kompromiss schwer gefallen ist.
Ja, nicht nur Deutschland, sondern auch Großbritannien steckt mitten in einer Einwanderungsdebatte. Die ehemalige konservative Tory-Regierung, die hatte ja mit ihren drastischen Plänen, Geflüchtete nach Ruanda schicken zu wollen, immer wieder von sich reden gemacht. Doch auch nach dem Regierungswechsel bleiben die migrationskritischen Töne deutlich hörbar in der britischen Politik. Und das jetzt sogar von der Labour-Regierung, also von der Arbeiterpartei. Die hat neue, strenge Regelungen angekündigt. Unter anderem sollen Pflegekräfte künftig nicht mehr aus dem Ausland rekrutiert werden. Dabei sind sie für das Gesundheits- und Pflegesystem unverzichtbar. Unsere Korrespondentin Mareike Aden hat sich in einem Londoner Pflegeheim dazu umgehört.
Im Victoria Care Center, einem Pflegeheim im Westen von London, hat gerade die sogenannte Activity Time begonnen. Es ist Zeit für Bewegung. Im Gemeinschaftsraum sind etwa 12 Bewohnerinnen und Bewohner zusammengekommen. Die meisten sitzen im Rollstuhl, werden hier wegen ihrer Demenz oder anderer neurologischer Erkrankungen betreut. Als erstes sollen sie mit den Armen rudern und dann ihren Pflegerinnen und Pflegern in die Handflächen boxen. Die kommen von den Philippinen, aus Indien oder Simbabwe. Rachel, eine Frau Mitte 40, wird seit 2 Jahren hier betreut. Sie fühlt sich von den Pflegerinnen und Pflegern bestens versorgt.
I think because you're dependent on them for everything. So from the moment you wake up till the moment you go to bed.
Du brauchst sie für alles, vom Aufstehen bis zum ins Bett gehen. Wir hatten auch schon Pfleger aus England, aber die meisten bleiben nicht lang und sind nicht so engagiert. Sie warten nur auf einen anderen Job, in dem sie mehr Geld verdienen. Ohne ausländische Pflegekräfte würde hier alles zusammenbrechen. In Pflegeeinrichtungen landesweit nehmen Pflegekräfte aus asiatischen und afrikanischen Ländern eine zentrale Rolle ein. Vor allem, da wegen des Brexit kaum noch Pflegepersonal aus EU-Ländern ins Vereinigte Königreich kommt. Doch nun will die Labour-Regierung die Rekrutierung von Pflegepersonal aus dem Ausland einstellen. Bisher vergaben die Behörden recht großzügig Visa an Personen, die in der Pflege arbeiten. Die neuen Pläne sorgen auch im Victoria Care Center für Unruhe, sagt die Direktorin Sadia Batarai.
We had a Brexit and then we settled a bit. But with this change, I would say it may be even more detrimental.
Erst gab es den Brexit, damit haben wir uns arrangiert. Aber diese Änderungen könnten noch schädlicher sein für das Gesundheitssystem, weil einfach das Personal fehlt. Das ist offensichtlich. Vielleicht müssen sogar Pflegeeinrichtungen schließen. Das macht mir Sorgen und auch Angst.
Very sad, very worried.
Die Abschaffung des sogenannten Care-Worker-Visa, das bislang Pflegekräften aus dem Ausland den Zugang zum britischen Arbeitsmarkt erleichtert hatte, ist ein zentraler Baustein der Maßnahmen, die Premier Keir Starmer im Mai angekündigt hat. Sie soll die Zahl der Einwanderer senken, denn die stieg im Jahr 2023 auf ein Rekordhoch von 860.000, trotz Brexit. Starmer kündigte an, es sei Zeit, das, Zitat, Experiment zu beenden.
This Labour government is shutting down the lab.
Diese Labour-Regierung schließt das Labor. Das Experiment ist vorbei. Wir werden tun, wofür Sie, die Wähler, mehrmals gestimmt haben und die Kontrolle über unsere Grenzen zurückgewinnen. Überall, im Bereich der Arbeit, des Familienzuzugs und rund um Universitäten, werde es strengere Regeln geben, so Starmer.
Every area of the immigration system, work, family and study, will be tightened up, so we have more control.
Für Aufsehen sorgte vor allem die Wortwahl des Premierministers, der mit seiner Labour-Regierung eigentlich eher links zu verorten ist. Das Königreich, so Starmer, könnte zu einer Insel von Fremden werden.
We risk becoming an island of strangers, not a nation that walks forward together.
Auch aus der eigenen Partei gab es dafür viel Kritik. Unter anderem von Lord Alfred Dubs, der für Labour im Oberhaus sitzt und als Kind mit den sogenannten Kindertransporten aus Prag nach Großbritannien kam und so vor den Nazis gerettet wurde. Er gilt als das Gewissen der Labour-Partei, gerade beim Thema Einwanderung. Im Podcast The News Agent sagte Dubs:
I wish you weren't. I personally don't like that sort of language.
Es tut mir leid, dass Starmer solche Sätze sagt. Denn eine solche Wortwahl von Politikern kann dazu führen, dass die Menschen hier bei uns im Land Fremde nicht mehr freundlich aufnehmen. Und eigentlich ist das auch keine Sprache, die Starmer verwendet. Auch im Victoria Care Center hätten viele gerade von der Labour-Regierung anderes erwartet. Pflegeheimbewohnerin Rachel sagt, das ist ein falscher Versuch, um sicherzustellen, dass es mehr Jobs für Menschen aus England gibt. Denn alle sagen, es gibt keine Jobs, weil so viele Ausländer hier sind. Das stimmt nicht, aber viele denken das. Und darum macht die Regierung das wohl jetzt. Dass sie bei der Parlamentswahl im Sommer 2024 Labour ihre Stimme gab, das bereut sie mittlerweile. Die können sich gar nicht vorstellen, was ihre Politik anrichtet. Die sind nicht in den Krankenhäusern oder Pflegeheimen. Die Labour-Partei ist eigentlich dafür bekannt, dass sie immer an der Seite der Menschen steht. Aber davon ist diese Regierung weit entfernt. Man kann sie kaum noch Labour nennen. Umfragen des Institutes YouGov zeigen, dass nur etwa ein Drittel der Labour-Wähler die verschärften Einwanderungsregelungen unterstützt. Während eine Mehrheit der Wähler der konservativen und der rechtspopulistischen Reformpartei die geplante Verschärfung der Einwanderung richtig findet.
Gut zwei Wochen nach der Messeattacke in Hamburg erschüttert ein ähnlicher Fall München. Eine 30-jährige Frau soll am Abend mitten in der Stadt auf Passanten eingestochen haben. Die Angreiferin wurde niedergeschossen und erlag ihren Verletzungen. Tobias Bönte.
Es war 19.45 Uhr, als Passanten die Münchner Polizei wegen eines Vorfalls in der Westendstraße unweit der Theresienwiese alarmierten. Dort hatte eine Frau einen 56-jährigen Mann mit einem Messer angegriffen und verletzt und war anschließend weiter in Richtung Theresienwiese gelaufen. Kurz darauf stach die Frau dann noch auf ein weiteres Opfer, eine 25-jährige, ein, die wie auch der 56-jährige dabei leicht verletzt wurde. An der Theresienwiese konnten Polizeibeamte die Frau schließlich aufgreifen, wie Thomas Schelshorn, Sprecher des Polizeipräsidiums München, berichtet.
Im weiteren Verlauf wurde die Täterin dann von Polizeibeamten hier im Bavariaring gestellt und bei der Festnahme kam es zu einem polizeilichen Schusswaffengebrauch. Die Frau wurde umgehend in ein Münchner Krankenhaus gebracht und ist dort kurz danach verstorben.
Nach derzeitigem Ermittlungsstand kannten sich die Angreiferin und die beiden Opfer nicht. Warum die Frau die beiden mit dem Messer attackierte, ist noch völlig unklar und der zentrale Punkt der weiteren Ermittlungen durch die Polizei. Auch die genauen Umstände der Schussabgabe durch die Polizeibeamten werden derzeit noch untersucht. Die Ermittlungen hierzu hat das Bayerische Landeskriminalamt übernommen.
Und wir blicken auf das Wetter in Deutschland. Heute am Pfingstsonntag lässt das gute Wetter leider weiter auf sich warten. Neben vielen Wolken mal mehr, mal weniger Sonne und immer wieder Schauer, teils auch Gewitter. Und das sind die aktuellen Temperaturen. Berlin 13 Grad, Frankfurt am Main 16 Grad, Hamburg 10 Grad, Hannover 13 Grad, Leipzig 14 Grad und München 14 Grad. Die Zeit, es ist 5.15 Uhr.
Die ARD-Infonacht.
Dass zwei sich streiten, das ist an sich nichts Besonderes. Doch wenn sich einer der mächtigsten und der reichste Mann der Welt streiten, Donald Trump und Elon Musk, dann sieht die Sache schon anders aus. Auslöser ist Trumps neues Steuer- und Haushaltsgesetz, das der US-Präsident The Big Beautiful Bill nennt. Bei Musk klingt das weniger blumig, er nennt es eine Abscheulichkeit und warnt vor einer weiteren hohen Staatsverschuldung Amerikas. Seitdem tobt eine regelrechte Schlammschlacht in den hauseigenen Social Networks der Kontrahenten. Bernhard Kempf vom RBB hat darüber mit Catherine Cleaver-Ashbrook gesprochen, deutsch-amerikanische Politologin und Expertin für transatlantische Beziehungen bei der Bertelsmann Stiftung. Und er hat sie gefragt, wie überraschend es für sie war, dass zwischen Trump und Musk, die unzertrennlich schienen, jetzt der Bruch da ist, nur wenige Monate nachdem Trump im Amt ist.
Wir haben immer damit gerechnet, dass diese zwei großen Egos an einem Punkt aneinander geraten würden. Es ist vielleicht überraschend, dass es in der Tat bis zum offiziellen Ende der Amtszeit im Weißen Haus von Elon Musk gedauert hat. Die New York Times hat etwas nachrecherchiert und in der Tat bei der Verabschiedung von Elon Musk bekam Donald Trump einen Ordner zugeteilt, in dem drin stand, dass der von Elon Musk vorgeschlagene NASA-Chef in der Vergangenheit Demokraten Parteispenden zugeordnet hatte. Und das war der erste Stein, an der diesen Streit ins Rollen brachte. Und dann machte sich Elon Musk eben bekanntlich über das große Haushaltsgesetz nicht nur lustig, sondern nahm es eben auch faktisch auseinander. Und das sorgte für Rumoren in der Republikanischen Partei, die sowieso schon ein bisschen mit ihrem Präsidenten hadert. Also da ist einiges in Bewegung geraten.
Was meinen Sie, wem von den beiden könnte dieser Streit am Ende mehr schaden beziehungsweise auch möglicherweise gefährlich werden?
Ja, das ist eben genau jetzt wirklich die Frage. Denn was wir hier als Schauspiel erleben, ist eigentlich dann die wirkliche Debatte, wie viel Einfluss kann großes Geld in der Politik haben? Wie viel Einfluss hat großes Geld auf Macht? Denn schlussendlich ist es so, wenn in der Tat die Republikaner im Senat diesen großen legislativen Entwurf, der die Trump'sche Politik erst in feste Regeln gießt, wir müssen daran denken, dass Donald Trump fast die ganze Zeit jetzt 135 Tage mit Notstandsdekreten, mit Präsidentschaftsdekreten gearbeitet hat. Alles ist anzweifelbar. 177 Gerichtsverfahren gibt es gegen die Entscheidungen von Donald Trump. Er braucht diese legislative Initiative, um sein Programm durchzubringen, um den Staatsumbau zu vollenden. Wenn das nicht gelänge, dann steht Donald Trump zunächst mal mit seinem Mandat in beiden Häusern politisch vor dem Nichts. Und dann wird er vermutlich auch nichts scheuen, sich weiter zu verteidigen. Und Elon Musk hat mit den großen Finanzsäcken die Möglichkeit, dort Republikaner auch für einen Vorwahlkampf für 2026 auszustatten, dass sie Paroli geben könnten gegen diesen Präsidenten. Also es ist doch einiges tektonisch wirklich ins Wanken geraten und es zeigt einfach nur nochmal auf, wie diese Entscheidung 2009 vom Obersten Gerichtshof unendliche Parteispenden in amerikanischen Wahlkämpfen reinzuspülen, welche Fehlentscheidung das schlussendlich war.
Es ist was ins Wanken geraten, haben Sie gerade gesagt. Inwieweit hat denn diese Schlammschlacht, die wir da sehen, möglicherweise auch Auswirkungen hier auf uns, hier in Europa?
Ja, Elon Musk hat natürlich in dem Sinne zu viel Macht, als dass er große, sensible Systeme inzwischen verwaltet. Wir haben gesehen, wie seine willkürliche Entscheidung zu Starlink der Ukraine in ihrer eigenen Planung für Drohnenangriffe und weiteres mehr geschadet hat. Wir sehen jetzt, wie er mit Weltraumpolitik droht, Donald Trump. Er hat die sensibelsten Daten der Amerikaner. Auch da hat der Oberste Gerichtshof vor 48 Stunden entschieden, er darf Einsicht halten in die sensibelsten Daten der Amerikaner. Also er ist zu verbunden, auch wenn es darum geht, was digitale Assets in Europa angeht. Er hatte sich an die Seite von Trump gestellt mit den anderen Tech-Milliardären, um im Übrigen auch auf unsere Technologiegesetzgebung einzuwirken, den Digital Services Act, den Digital Markets Act. Wenn er da seine Unterstützung entzieht, wenn da mit anderen Parteien in Europa gearbeitet werden könnte, um dort andere Lösungen zu finden, könnte das mitunter Gutes heißen für Europa, vielleicht auch im Sinne von Starlink. Aber man hätte immer das Gefühl, man hängt an einem seidenen Rachefaden. Und ob man da dann wirklich in planbare Basen kommt, das ist eine ganz andere Frage. Aber zeigt nochmal auf, Abhängigkeiten sind nie gut.
Jetzt hat Elon Musk auch eine Umfrage auf seiner Plattform X gestartet, hat seine Follower gefragt, ob es vielleicht Zeit für eine neue Partei in den USA wäre. Wie realistisch meinen Sie, ist das denn, dass neben Demokraten und den Republikanern eine weitere Partei entstehen könnte?
Es ist in einem so großen, so diversen Land unglaublich schwierig. In der Vergangenheit ist das immer wieder versucht worden, Parteien der Mitte, aber eben auch libertäre Einschläge, wir denken an Ross Perot als Präsidentschaftskandidat, einzuschlagen, in der Fläche einen Parteiapparat aufzubauen, wie die Republikaner und die Demokraten das über Jahrhunderte faktisch getan haben. Das wird schwierig, aber dass Elon Musk bis ins Äußerste gehen wollen würde, er ist der reichste Mann der Welt, das kann man ihm vielleicht in diesem argumentativen Moment nicht abnehmen. Ich halte es strukturell für wenig realistisch, aber dass er großen Einfluss auf politische Prozesse nehmen kann, das wissen wir spätestens seit den 275 Millionen Dollar Geschenken an die Kampagne von Donald Trump.
Letzte Frage an Sie. Was meinen Sie, was werden wir jetzt sehen? Wird einer von beiden Herren möglicherweise zurückstecken oder bleibt es weiter bei Auge, Auge, Zahn um Zahn?
Ja, es gibt noch intermediäre Milliardäre in den USA, die sich schon in den Streit eingeschaltet haben. Darunter auch der große Hedgefondsmanager Bill Ackman, der im Übrigen auch hinter der Attacke gegen die Harvard-Universität steht, auch finanziell. Der hat Elon Musk schon zum Einlenken angereizt und Elon Musk sagte, you're not wrong. Also vielleicht werden wir da auch bestimmte Momente sehen, wie sich zwei wiederfinden. Donald Trump ist jedenfalls im Zollstreit dafür bekannt, dass er immer einen Schritt zurückgeht, wenn es wirklich brenzlig wird. Vielleicht ist das ein Verhaltensmuster, was sich auch hier durchsetzt.
Catherine Klüver-Ashbrook, deutsch-amerikanische Politologin und Expertin für transatlantische Beziehungen bei der Bertelsmann Stiftung. Unsere Erde ist voller Wunder und Geheimnisse und manche davon sind noch immer nicht geklärt. Zum Beispiel wissen wir noch nicht alles, wenn es um die Frage geht, wie eigentlich die Tier- und Pflanzenwelt auf der Erde entstanden ist. Wie entwickelte sich das Leben an Land, nachdem die ersten Tiere aus dem Wasser kamen? Neue Puzzlesteine haben Paläontologen jetzt gefunden, unter anderem am Bromacker, einem Steinbruch im Thüringer Wald. Sven Kästner war für uns dort.
Sanfte Hügel, Wälder und Wiesen. Hier am Rand des Thüringer Waldes liegt der Bromacker, eine geologische Ausgrabungsstätte. Vor 290 Millionen Jahren sah es hier ganz anders aus, als alle Landmassen der Erde noch zusammenhingen und den Urkontinent Pangäa bildeten.
Wir waren offenbar ziemlich nah am Äquator zu der Zeit. Es war tropisch heiß, wenn die Sonne geschienen hat, also heißer als jetzt zum Beispiel. Es gab aber auch Regen- und Trockenzeiten im Wechsel. Und wenn die Flüsse Wasser geführt haben, dann haben sie diese Gegend hier auch überflutet.
Paläontologe Tom Hübner erforscht die Lebewesen und Lebenswelten der geologischen Vergangenheit an der Stiftung Friedenstein im nahen Gotha.
Von den Pflanzen her hat man dann hier nur Pioniergesellschaften gehabt, also keine großen Bäume, zumindest an der Stelle hier. Dafür haben aber die Ursaurier offenbar diese Gegend sehr gemocht. Wir finden die Spuren und auch sehr viel Skelettreste davon.
Ursaurier gehörten zu den ersten an Land lebenden Wirbeltieren im Evolutionsprozess. Es waren noch keine Dinosaurier, sondern deren Vorfahren. Mit Hämmern, Meißeln, Hacken und Schaufeln durchforsten Geologinnen und Paläontologen das Grabungsgelände. In 4 Metern Tiefe haben sie eine 60 Zentimeter dicke rote Tonschicht freigelegt, die sie nun Stück für Stück zerlegen. Auf der Suche nach Spuren längst ausgestorbener Wirbeltiere, Insekten und Pflanzen. 1974 hat Thomas Martens hier den ersten Knochen gefunden. Er stammte vom Becken eines Ursauriers und so den Bromacker auf die Karte der weltweiten Urzeitforschung gesetzt. Und der 73-Jährige ist noch immer dabei.
Wir wissen ja auch noch nicht alles. Wir wissen auch nicht mal, was alles für Tiere hier drin vorkommen oder damals gelebt haben. Es ist ja nur ein kleiner Ausschnitt der Lebewelt von damals, die wir hier nachweisen können. Aber eben ein Fenster in die Erdgeschichte, was es eben weltweit nur hier gibt, das ist das Phänomenale bei der ganzen Geschichte.
Auch Jörg Fröbisch gräbt derzeit mit am Bromacker. In den Monaten zuvor hat der Professor für Paläobiologie und Evolution an der Humboldt-Universität mit seinem Team Abdrücke in Gesteinsplatten aus Thüringen im Labor analysiert. Mit erstaunlichem Ergebnis.
Dass wir nämlich einerseits hier die Liegespuren von frühen Säugetierverwandten haben, die allerdings vor 290 Millionen Jahren keine Haare hatten, sondern reptilienähnliche Haut, was durchaus überraschend ist. Und der zweite Punkt ist im Prinzip, dass die Liegespuren darauf hindeuten, dass die Tiere dort nicht alleine gelegen haben, sondern nebeneinander, dass sie also gesellig waren und dementsprechend ein gewisses Sozialverhalten hatten.
Die Metrodon, so nennen die Forscher diese frühen Verwandten der späteren Säugetiere. Sie hatten ein sehr prägnantes Rückensegel und waren am Bromacker etwa 1,30 Meter lang. Ein urzeitliches Raubtier, dessen Knochen Forscher nur in Nordamerika entdeckt haben und eben in Thüringen.
Wieder was gelernt. Da haben also womöglich auch die urzeitlichen Raubtiere in Bromacker bereits das Kuscheln für sich entdeckt. Sven Kästner war das mit einem Ausflug in das Mekka der Paläontologen.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Mit Nils Winkler. Der Titel hätte es werden sollen für die deutsche Fußballnationalmannschaft in der Nations League. Aber gereicht hat es nur für das kleine Finale, das Spiel um Platz 3. Und damit gibt es keine Titelchance mehr für Deutschland. Das Endspiel hatte die DFB-Auswahl verpasst, mit der Niederlage gegen Portugal. Jetzt soll es dennoch einen versöhnlichen Abschluss geben. Deutschland spielt am Nachmittag in Stuttgart gegen Frankreich. Die Franzosen werden wohl ordentlich durchwechseln. Für Bundestrainer Julian Nagelsmann ist das nicht so wichtig. Er hält Frankreich ohnehin für richtig gut.
Generell, wenn man so das Spielerprofil anschaut, ist es wahrscheinlich mit die beste Mannschaft von den Einzelspielern in Europa. Diese Dichte im Kader haben wenig Nationen, glaube ich, in Europa, vielleicht sogar weltweit. Also es ist relativ egal, glaube ich, wer da reinkommt. Da gibt es auch noch ein, zwei Spieler, die jetzt zuletzt reinkamen, die auch noch mit einem neuen Verein, einen neuen Vertrag spielen. Also ich glaube, dass die trotzdem motiviert sind und dass sie auch eine gute Leistung zeigen wollen.
Das Spiel um Platz 3 beginnt um 15 Uhr. Danach trifft Spanien im Finale der Nations League auf Portugal. Die Basketballer des FC Bayern München haben einen großen Schritt in Richtung Finalserie gemacht. Die Bayern gewannen im Playoff-Halbfinale deutlich mit 98-68 gegen Heidelberg. Auch Ulm hat wieder vorgelegt im Duell mit Würzburg. Ulms Basketballer jubelten nach einem 99-86. Jetzt fehlt nur noch ein Sieg und dann steht Ulm im Finale. Einzelheiten von Anna Claire.
Wer sichert sich den Matchball? Das war die Frage, nachdem beide Teams jeweils ihre Heimspiele gewinnen konnten und die Serie somit vor der Partie 1-1 unentschieden stand. Nach einem sportlich ausgeglichenen ersten Viertel trumpften die Ulmer, die als Hauptrundenzweiter in die Playoffs eingezogen waren, dann aber auf, trafen plötzlich zielsicherer als noch zuvor den Korb, holten Rebound um Rebound. Die Folge? Eine 14-Punkte-Differenz zugunsten der Gastgeber aus Baden-Württemberg allein im zweiten Viertel. Ein Vorsprung, den die Gäste aus Unterfranken nicht wieder einholen konnten. Das dritte Spiel der Serie endete mit 99-86. Bester Scorer mit 26 Punkten und einer persönlichen Saisonbestleistung war Ulms Karim Jallo. Sein Team kann mit einem Sieg bereits am Dienstag in Würzburg den Einzug ins Finale klarmachen. Aber die Heimspiele gewannen in dieser Playoff-Halbfinalserie bisher immer die Gastgeber.
Die amerikanische Tennisspielerin Coco Gauff feiert ihren zweiten Grand-Slam-Titel. Die 21-Jährige gewann das Finale der French Open. In Paris besiegte die Amerikanerin Arina Sabalenka aus Belarus in 3 Sätzen. Sabalenka sprach nach dem Endspiel von wörtlich furchtbaren Bedingungen. Es war sehr windig in Paris. Einzelheiten von Guido Ringel.
Tränen, überall Tränen, bei der Siegerin Coco Gauff, weil sie so überwältigt war, bei ihrer Mutter auf der Tribüne natürlich ebenso, aber auch die unterlegene Arina Sabalenka weinte vor Enttäuschung. Die Nummer 1 der Welt, Sabalenka, war die leichte Favoritin in diesem Finale, konnte aber über die 2 Stunden und 40 Minuten nie konstant überzeugen. Für ihre Verhältnisse viel zu viele Fehler, vor allem mit der Rückhand, dazu im windigen Paris zu selten der erste Aufschlag. Und das darf sich auch eine erfahrene Nummer 1 der Welt in einem Grand-Slam-Finale nicht erlauben. Denn nach dem ersten Satz für Sabalenka kam Gauff viel besser ins Spiel, belohnte oft ihr Risiko mit direkten Punkten. Das Finale der French Open 2025 hat von der Klasse her nicht ganz das gehalten, was man sich versprochen hatte, aber es war super knapp und daher extrem spannend. Und mit Durchhaltevermögen und großer Konzentration holte sich Coco Gauff mit dem Dreisatzerfolg ihren zweiten Grand-Slam-Titel. Nach New York vor 2 Jahren jetzt auch Paris.
Das Finale der Männer bestreiten am Nachmittag auch die beiden Besten der Weltrangliste. Die Nummer 2 Carlos Alcaraz trifft auf die Nummer 1 Jannik Sinner. Dieses Endspiel in Paris beginnt um 15 Uhr.
Und das war Nils Winkler mit dem Sport in der ARD Infonacht.
Infonacht. Nachrichten.
Um 5.30 Uhr mit Gabriela Kühne. Rund zwei Wochen nach der Messerattacke in Hamburg erschüttert ein ähnlicher Fall München. Eine 30-jährige Frau hat laut Polizei am Abend mitten in der Stadt auf zwei Passanten eingestochen und einen 56 Jahre alten Mann und eine 25-jährige Frau leicht verletzt. Nachdem Augenzeugen die Polizei alarmiert hatten, konnte die Frau aufgegriffen werden, wie Polizeisprecher Thomas Schelzhorn im Bayerischen Rundfunk schildert.
Im weiteren Verlauf wurde die Täterin dann von Polizeibeamten hier in Bavaria-Ring gestellt und bei der Festnahme kam es zu einem polizeilichen Schusswaffengebrauch. Die Frau wurde umgehend in ein Münchner Krankenhaus gebracht und ist dort kurz danach verstorben.
Der Sprecher des Polizeipräsidiums München, Thomas Schelzhorn. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kannten sich die mutmaßliche Täterin und die beiden Opfer nicht. Das Tatmotiv ist noch unklar. Die genauen Umstände des Schusswaffengebrauchs werden jetzt untersucht. Die Ermittlungen dazu hat das Bayerische Landeskriminalamt übernommen. US-Präsident Trump schickt 2000 Nationalgardisten nach Los Angeles. Mit der Anordnung reagiert die Regierung auf die massiven Proteste gegen die Sicherheitskräfte der US-Einwanderungsbehörde ICE. In L.A. protestierten den zweiten Tag in Folge zahlreiche Menschen gegen Razzien der Behörde, bei denen am Freitag mehr als 40 Migranten festgenommen worden waren. Die Bürgermeisterin von Los Angeles distanzierte sich von den Festnahmen. Russland hat die Stadt Charkiw im Osten der Ukraine erneut mit Gleitbomben angegriffen. Nach Angaben von Präsident Selenskyj gab es 2 Tote und mehr als 40 Verletzte. Der zuständige Militärgouverneur sagte, Russland habe 4 Gleitbomben im Stadtzentrum abgeworfen. 2 Gebäude einer Kindereisenbahn und 2 Privathäuser seien beschädigt worden. Es handle sich um einen beliebten Ort, an dem Familien samstags ihre Freizeit verbringen. In Rom haben hunderttausende Menschen gegen die israelischen Angriffe auf den Gazastreifen protestiert. Die Veranstalter warfen Italiens Ministerpräsidentin Meloni vor, sich zur Komplizin der zum Teil rechtsextremen Regierung von Ministerpräsident Netanyahu zu machen. Aus Rom, Anna Giordano.
Die Veranstalter sprechen von mehr als 300.000 Teilnehmern. Organisiert worden war die Demonstration für Gaza und Palästina von den Oppositionsparteien im italienischen Parlament. Die Vorsitzende des Partito Democratico, Elly Schlein, warf der Regierung Meloni in ihrer Rede vor, so wörtlich, das Massaker an den Palästinensern schweigend hinzunehmen. Man fordere die ungehinderte Einfuhr von Hilfsgütern in den Gazastreifen und Sanktionen gegen die israelische Regierung, so die Oppositionspolitiker.
Das Deutschlandwetter. Am Tage wechselhaft mit sonnigen Abschnitten, dazwischen immer wieder etwas Regen, vereinzelt Gewitter, maximal 13 bis 21 Grad. Am Montag mal Sonne, mal Wolken, gelegentlich Schauer, vereinzelt Gewitter, im Süden freundlich bei 15 bis 23 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD Infonacht.
Die A7 Hannover Richtung Hamburg ist zwischen Berghof und Schwarmstedt nach einem Unfall bis ca. 7 Uhr gesperrt. Eine Umleitung führt über die U47. Die A42 Kamp-Lindfort-Dortmund ist zwischen Bottrop Süd und Kreuz Essen Nord wegen Bauarbeiten bis zum 16. Juni in beiden Richtungen gesperrt. Die A60 Mainz Richtung Bingen ist zwischen Ingelheim Ost und Ingelheim West nach einem Unfall gesperrt. Eine Umleitung führt über Ingelheim am Rhein und Frei-Weinheim. Ihnen weiterhin eine gute Fahrt.
Die ARD Infonacht.
Mit Konstanze Nastarowitz. Guten Morgen. Seit fast einem Jahr sitzt Maja T. aus Deutschland in Budapest in Untersuchungshaft. Der Strafprozess gegen die in der linken Szene bekannte non-binäre Person läuft zäh. Der Vorwurf: Beihilfe und Mittäterschaft in einer kriminellen Vereinigung, die am Rande eines Neonazi-Aufmarsches in Budapest Rechtsextremisten verprügelt und zum Teil schwer verletzt hat. Die Auslieferung nach Ungarn war rechtswidrig, entschied das Bundesverfassungsgericht eine knappe Stunde zu spät jedoch. Maja T. sitzt in einer Einsitzzelle, isolationshaft, sagt der Vater, lebendig begraben, sagt Maja T. Mittlerweile hat Maja T. angekündigt, in den Hungerstreik zu treten. Unterstützerinnen und Unterstützer fordern eine politische Lösung. Wolfgang Fichtel.
Dieses Mal standen deutlich mehr Polizisten vor dem alten Budapester Landgericht. Der Platz vor dem Eingang abgesperrt für eine Demo ungarischer Rechtsextremer. Wenige nur, dafür umso wütender.
Fucking commie scums, go back your country. This is not your country.
Haut ab, das ist nicht euer Land, keift einer und schreit Ausländer raus. So viel Deutsch kann er und schleudert es den angereisten Unterstützern von Maja T. entgegen, der hier der Strafprozess gemacht wird, weil ihr vorgeworfen wird, in Budapest Rechtsextremisten verprügelt zu haben, gemeinsam in einer kriminellen Vereinigung mit Linksextremisten aus Deutschland, aus Italien. Im Gerichtssaal drinnen hört man, was sie draußen rufen.
Maja, halte durch! Maja, halte durch!
Die Angeklagte Maja lächelt, als ihr die Handschellen abgenommen werden. Sie ist groß, dünn. Mein Kind ist stark, sagt ihr Vater Wolfram Jarosch, der schon weiß, was Maja dem Richter gleich sagen wird.
Ich möchte Sie wissen lassen, mein Protest verstummt nicht. Nein, ich trete in den Hungerstreik.
Hungerstreik. Ab sofort. Ein letztes Mittel des Protests nach fast einem Jahr in ungarischer Untersuchungshaft. In der Einzelzelle, Hofgang allein, isoliert. Zum Schutz der Angeklagten, sagt die Justiz. Maja T. definiert sich als non-binäre Person, also als Mensch, den die ungarische Verfassung inzwischen nicht mehr kennt. Lebendig begraben sei sie hier im Gefängnis.
Nicht erst seit heute Nacht weiß ich, das ertrage ich nicht mehr.
Wolfram Jarosch steht zu seinem Kind, setzt alles in Bewegung, atmet heute aber schwer.
Momentan geht's gut, aber die Sorge, die Angst ist einfach da. Auf der anderen Seite kann ich gut verstehen, Mayas Entscheidung, jetzt nach über 11 Monaten dieser täglichen Qual, diesen 24 Stunden nur die Wand anstarren, dass Maja zu dieser Entscheidung gekommen ist.
Die Sorge wächst, mit den Zweifeln am erodierenden Rechtsstaat Ungarn. Die Zweifel treffen aber zuerst den deutschen Rechtsstaat, denn Maja T. wurde in einer Nacht- und Nebelaktion an Ungarn ausgeliefert, empört sich Wolfram Jarosch. Ein politischer Skandal, ergänzt die Aktivistin und linken Europaabgeordnete Carola Rakete.
Aber für mich ist halt der größere Skandal, warum ist Maja immer noch hier in Budapest, Monate nachdem festgestellt wurde, dass die Auslieferung rechtswidrig war.
Der Appell geht an Bundeskanzler Friedrich Merz, auch an Außenminister Johann Badefuhl, sich einzuschalten. Eine Auslieferung zurück nach Deutschland wäre die beste Lösung, sagt Vater Jarosch. Majas ungarischer Anwalt Tomasz Bajoki macht da aber wenig Hoffnung.
Ich meine, dass Maja wird hier bleiben in Ungarn.
Zumindest solange der Prozess dauert. Eben waren 3 Zeugen zugeschaltet aus Polen. 2 Männer, eine Frau, die mitten in Budapest überfallen worden waren, mehrfach geschlagen wurden. Budapest haben sie sich anschauen wollen, nur zufällig am sogenannten Tag der Ehre, zu dem traditionell hunderte Neonazis in der ungarischen Hauptstadt aufmarschieren. Ganz normale Touristen. In ihrer Heimat Polen kennt man die 3 aber auch anders, als zumindest Unterstützer der rechtsextremen Partei Nationale Bewegung. Niemand im Gerichtssaal hinterfragt das. Ändere ja auch nichts an den Tatvorwürfen. Majas Anwalt ist wichtiger, dass bisher keiner der Zeuginnen und Zeugen Maja erkannt hat und damit belasten konnte. Aber jetzt ist sie erstmal im Hungerstreik. Jetzt rufen sie erstmal wieder Free Maja, lasst Maja frei.
Wirtschaft.
Wir schauen zurück auf die Woche an den internationalen Börsen. Und da wurde das Geschehen einmal mehr von Donald Trump beeinflusst, wie Claudia Wehrle berichtet.
Ein Mann sorgt in diesen Tagen für ziemlich viel Wirbel an den Finanzmärkten. Und das ist der amerikanische Präsident. Ein großes Aufregerthema, seine Zollpolitik. Seit dieser Woche gelten für alle Stahl- und Aluminiumimporte in die USA höhere Zölle. Die Sätze sind von bislang 25% auf jetzt 50% gestiegen. Der Aufschrei ist groß, auch bei US-amerikanischen Konzernen. Denn Stahl und Aluminium wird viel gebraucht, unter anderem beim Bau und in der Automobilindustrie. So der Ökonom Edgar Walk von Metzler Asset Management.
Viele amerikanische Unternehmen konkurrieren ja auf den Weltmärkten und müssen jetzt plötzlich sehr, sehr viel Geld für Stahl und Aluminium bezahlen und verlieren dadurch an Wettbewerbsfähigkeit. Also es hilft klar der Stahlindustrie in den USA, aber schadet der Gesamtwirtschaft. Das heißt also, die Amerikaner belasten ihre Wirtschaft eigentlich am stärksten mit der Zollpolitik.
Auch große Fluggesellschaften schlagen mittlerweile Alarm. Die Gewinnmargen dürften in Zukunft deutlich zurückgehen, so die Befürchtungen. Dass Donald Trump im Zollstreit einlenken wird, dass die Zölle wegfallen könnten, unwahrscheinlich, glauben Ökonomen wie Carsten Bresky von der ING.
Denn Donald Trump braucht die Zölle. Er braucht die Einnahmen, ja, um irgendwie seine Staatsfinanzen zu finanzieren. Es geht mehr darum, um nicht noch eine weitere Eskalation zu bekommen. Also wenn wir bei diesen Zöllen irgendwo zwischen 10% und 20% bleiben, dann wäre das fast schon ein Erfolg. Darauf müssen wir uns auch einstellen. Es ist nicht davon auszugehen, dass wir zurückkommen auf das Niveau von Anfang des Jahres.
Und dann ist da noch der Streit zwischen Donald Trump und Elon Musk. Es ist noch gar nicht so lange her. Da waren der US-Präsident und der Tesla-Chef ein Herz und eine Seele. So hatte es zumindest den Anschein. Jetzt der Bruch. Trump will Steuerentlastungen im großen Stil, will Subventionen streichen und das betrifft unter anderem auch Vergünstigungen für Elektrofahrzeuge. Musk moniert die steigende Staatsverschuldung, die mit Trumps Steuerplänen einhergeht. Trump droht im Gegenzug, Musk Regierungsaufträge zu entziehen.
I'm very disappointed in Elon. I've helped Elon a lot.
Er sei sehr enttäuscht von Elon, sagte Trump. Und er bezog sich dabei auf die Kritik des Tesla-Chefs an seinem Steuergesetz. Die Auswirkungen des Streits dieser beiden mächtigen Männer reichen bis an die Börse. Tesla-Aktien brechen diese Woche ein, zeitweise mehr als 17%. Natürlich profitiert Tesla von Subventionen, so Stefan Risse von der Fondsgesellschaft Arcatis. Aber letztendlich geht es um viel mehr. Denn in den USA gibt es eine ganz enge Verwobenheit von Politik und Wirtschaft.
Tesla ist doch von Leuten gekauft worden, die auf Nachhaltigkeit setzen. Und der Trump steht genau ja für die Gegenbewegung zu Vogue und nachhaltig. Und damit hat der Musk seine Fangemeinde komplett zerstört. Ich kenne Tesla-Fahrer, die fahren mittlerweile mit dem Aufkleber rum. I bought the car before Elon Musk drive crazy, glaube ich irgendwie. Das steht da auf dem Aufkleber drauf, weil sie sich im Grunde schämen, dieses Auto zu fahren. Und ganz sicherlich eher ein chinesisches Elektroauto das nächste Mal kaufen, als nochmal einen Tesla.
Schon jetzt brechen die Tesla-Verkaufszahlen ein. Musk bemüht sich um Schadenbegrenzung. An den Finanzmärkten in dieser Woche kein klarer Trend. Während der DAX, der wichtigste deutsche Aktienindex, von Rekordhoch zu Rekordhoch eilt, sind Anleger an anderen Handelsplätzen vorsichtiger. Viele Indizes können zwar zulegen im Lauf der Woche, aber Trumps Zollpolitik und die möglichen Folgen für die Wirtschaft und für die Finanzmärkte verunsichern. Anleger nehmen immer wieder Gewinne mit.
Das Interview.
Europa macht mir Bauchschmerzen, sagt die Schriftstellerin Nora Osagyobare, deren sarkastischer Debütroman Daily Soap derzeit in der Schweiz für Furore sorgt. Sie macht sich, wie viele nicht weiße Personen, Sorgen über das Erstarken rechtspopulistischer und rechtsextremer Kräfte. Rebecca Link vom Westdeutschen Rundfunk hat mit ihr gesprochen. Und die erste Frage war: Sie glauben, dass Europa in einer Identitätskrise steckt. Wie meinen Sie das eigentlich?
Also meiner Meinung nach habe ich so den Eindruck, dass Europa offensichtlich bröckelt, da es jetzt auch schon durch den Verlust der USA als ideeller Koalitionspartner alleine dasteht und auch sein Ansehen in den ehemaligen Kolonien immer mehr schwindet. Und also zu Recht muss es sich fragen, was für eine Position es inzwischen auf der Welt noch einnehmen kann, da es nicht mehr als Zentrum der Welt oder der freien Welt gilt. Und da seinen Einfluss auf andere Länder natürlich massiv verloren hat. Wobei ich dazu sagen muss, dass ich glaube, dass diese faschistischen Tendenzen, die sich jetzt zeigen, eigentlich gar nicht eine neue Erscheinung sind, sondern dass die immer schon still an der Oberfläche der Gesellschaft, der europäischen Gesellschaft geschlummert haben, fast schon wie ein Virus, könnte man sagen, der sich dann immer wieder in gewissen Situationen ausgeprägt hat und in Erscheinung getreten ist. Und als Person of Color würde ich mal sagen, dass ich diesen schlummernden Rassismus oder diese Kräfte immer latent wahrgenommen habe, auch schon als Kind ein Unbehagen empfunden habe, das ich jetzt auch empfinde. Das Unbehagen ist gestiegen, da mein Wissen über politische Kräfte natürlich auch gestiegen ist in der Zwischenzeit und da diese Kräfte auch salonfähiger geworden sind und viel, viel stärker, viel besser organisiert. Aber das latente Gefühl von Bedrohung, das kenne ich schon seit ich ein Kind bin und auch deswegen, weil ich mitbekommen habe, wie meine Familie, meine nigerianische Familie auch zu kämpfen hat und hatte. Genau, und ich denke halt, dass es dann für eine Person wie mich oder andere rassifizierte Personen gar nicht unbedingt eine große Überraschung ist, was jetzt gerade passiert und dass es teilweise auch frustrierend ist, von Leuten zu hören, ah, das hätten sie jetzt aber auch nicht gedacht und oh, das ist ja schrecklich. Und
das hat keiner kommen sehen, ne?
Ja, das beunruhigt mich dann zusätzlich noch, diese, ich würde fast schon sagen, Naivität von Menschen, die halt diesen Energien nicht ausgesetzt gewesen sind. Mhm. Ja, da ich dann nicht auf ihr Wissen zählen kann, auf ihr Knowledge.
Ich würde ganz gerne mal an einen Punkt einhaken. Sie haben ja Ihre nigerianische Familie angesprochen, also Ihr Vater ist Nigerianer. Sie haben auch einen abgelaufenen nigerianischen Pass. Welche Rolle spielt der für Sie gerade?
Ich muss ehrlich sagen, dass ich schon immer wieder daran denke, den erneuern zu lassen. Im Fall der Fälle, falls irgendwas schief gehen sollte. Also jedes Mal, wenn ich mal wieder an einem Hakenkreuz vorbeikomme, ich habe selten so viele Hakenkreuze in der Schweiz gesehen wie in letzter Zeit, also auch in ganz, ganz ungewöhnlichen Situationen auf dem Zug, Klo zum Beispiel, dann fällt mir dann automatisch, gerade so wie ein Reflex, fällt mir mein nigerianischer Pass ein und dass ich doch jetzt endlich mal zur nigerianischen Botschaft sollte, um den zu erneuern. Und ich habe das schon auch von anderen Menschen gehört, auch von jüdischen Menschen habe ich das gehört. Und das muss ich sagen, das ist eine Erfahrung, die neu ist. Das Unbehagen, das kenne ich gut, aber dass ich wirklich denke, es könnte zum Äußersten kommen, ist etwas sehr, sehr Aktuelles.
Also Sie meinen, diesen Pass zu erneuern als Notfalloption, ne?
Als Notfalloption, genau, ja. Man muss also grundsätzlich würde ich die Schweiz jetzt noch ausnehmen, wenn es um diese Faschismus-Tendenzen geht, weil ich der Schweiz nicht zutraue, dass sie wirklich bis zum Äußersten geht, also fingers crossed. Aber dennoch, ich finde so diese scheinbare mutmaßliche Neutralität und auch das Schweigen, das momentan vorherrscht angesichts dieser schrecklichen Entwicklungen in den Nachbarländern, finde ich eigentlich auch schon sehr befremdlich. Und ich könnte es irgendwie auch nicht... Ich könnte nicht mit gutem Gewissen in einem, ich nenne es jetzt einmal Vogelnest leben, um zu zuschauen, wie um uns herum wieder die Faschisten toben. Das ist irgendwie falsch.
Ihr Europa, ist das denn vor allen Dingen die Schweiz?
Nein, also schon hauptsächlich. Ich bin aber schon, ich bin nicht immer nur in der Schweiz. Ich habe auch lange in Österreich gelebt. Ich habe da studiert und ich denke, ich war ungefähr 5 Jahre da wohnhaft und hatte da schon auch das Gefühl von Heimat, das ich auch in der Schweiz hatte. Ich glaube nicht, dass ein Gefühl von Zugehörigkeit für mich sehr an einen Nationalstaat gebunden ist. Deswegen glaube ich auch, dass ich über die Schweiz hinaus denke, wenn ich von Europa rede. Und auch dadurch, dass ich mit anderen kreativen AutorInnen, KünstlerInnen aus vielen europäischen Ländern, auch außerhalb der deutschsprachigen Länder, in Kontakt stehe und da auch immer so ein bisschen mitbekomme, wie sie die Situation empfinden.
Das Interessante ist übrigens, dass wir Sie gerade in Ghana erreichen. Sie pendeln ein bisschen zwischen Europa und Ghana. Wie verändert sich Ihre Wahrnehmung von Europa, wenn Sie außerhalb sind? Also gerade zum Beispiel, als ich Ihnen die erste Frage gestellt hatte, hatte ich sofort das Empfinden von großer Distanz zu Europa.
Mhm. Ich bin vor einiger Zeit nach Ghana in die Ferien eigentlich, aber ich habe dann im Nachhinein schon auch festgestellt, dass ich Hintergedanken hatte, herzukommen. Also dass es nicht nur darum ging, ein bisschen am Strand zu verweilen und Cocktails zu schlürfen, sondern dass ich schon auch vielleicht am Anfang eher unbewusst nach einer Alternative gesucht habe. und generell ein verstärktes Interesse habe, sich auch meiner Kultur oder der Kultur meines Vaters zuzuwenden, der ich mich lange Zeit, vor allem als Kind und Jugendliche, entzogen hatte. Und das hatte den Grund, dass ich mich in der Zeit wie nicht wirklich öffentlich und frei als Nigerianerin habe, wie soll ich sagen, darstellen, ausleben können, weil ich einfach diesem Rassismus ausgesetzt worden bin. Also ich war da schon noch darauf bedacht, eher mit der hiesigen Kultur zu verschmelzen und möglichst unauffällig zu bleiben. Und diese Versuche, diese Wünsche, die schwinden immer mehr. Und ich glaube, dass jetzt auch die aktuellen Entwicklungen so die Kulmination sind, meine Ablehnung, mich zu assimilieren in irgendeiner Weise, wobei es ja sowieso für People of Color unmöglich ist, sich komplett aufzulösen in einer europäischen Dominanzgesellschaft, weil die sogenannte Leitkultur ja immer auch als weiße Leitkultur gilt.
Ja, lassen Sie uns darüber reden, denn da sind wir ja bei diesen berühmten europäischen Werten. Davon gibt es so eine Vorstellung in dieser weißen Leitkultur oder in der weißen Mehrheitsgesellschaft. Sie haben ja gerade das Wort Naivität schon mal benutzt im Zusammenhang damit. Natürlich ist das in gewisser Weise eine naive Vorstellung, nicht wahr? Also alle leben im Frieden miteinander, wir haben so gemeinsame Werte, Toleranz, wir beschützen uns und so. Und das bröckelt natürlich das Bild, ne? Das bekommen ja viele Menschen, die aufmerksam sind, mit. Aber was sind europäische Werte für Sie?
ich würde mal behaupten, das sind Vorstellungen von von Demokratie, von Vernunft. Ich betone Vorstellungen von Demokratie, von Vernunft, auch so ein bisschen von einem Vorsprung gegenüber den anderen Nationen auf der Welt, von einem Wissen, das anderen Nationen nicht zugänglich ist. Und ich denke, dass eben diese Werte schon immer, also dass diese Werte schon immer sich als unwahr gezeigt haben. Das sehe ich jetzt persönlich am deutlichsten im Umgang mit Europas, mit seinen Kolonien, mit seinen ehemaligen Kolonien. Also da wurde erobert, das wurde geplündert, es wurde vergewaltigt, es wurde gestohlen, getötet. Und im Nachhinein wurden diese Taten gar nicht wirklich aufgearbeitet. Und ich finde, schon allein daran sieht man, dass diese Vorstellung komplett unrealistisch und wenn nicht gar einfach komplett falsch ist. Und und ich denke jetzt auch nicht, dass diese faschistischen Tendenzen jetzt irgendwie eine neue Kraft darstellen, sondern dass eben, wie gesagt, dass die ja latent immer schon vorhanden gewesen sind und dieses Gefühl von Fortschritt und von Alleinstellung, dass das ja auch nur auf Brutalität und Gewalt zurückzuführen ist, was wiederum dieser Wiege der Sicherheit, wofür Europa ja auch vermeintlich steht, widerspricht.
Wir leben ja alle im Augenblick in dieser Parallelität der Realitäten, um es mal so zu nennen, nicht wahr? Also viele Leute machen sich Gedanken, viele Leute haben diese Ängste, die sie beschreiben und dieses ungute Gefühl. Andererseits kann man das ja nicht die ganze Zeit zulassen, weil sonst fällt man in eine Starre, ne? Oder erstarrt in Angst, ne? Was sind so winzige Kleinigkeiten, an denen Sie sich hier in Europa erfreuen können?
auf jeden Fall an Kontakt zu anderen AutorInnen, SchriftstellerInnen. Ich habe da inzwischen wirklich ein großes Netzwerk an Leuten, und die auch zu meinen Freunden, Freundinnen geworden sind. Mit denen kann ich mich auch total verbal ausleben. Wir führen Gespräche, wir suchen nach Lösungen, es sind so diese Verbindungen, die man eingeht mit Menschen, die man liebt auf eine Art, und die dann auch zu Verbündeten werden, bei denen man weiß, sie verstehen einen, sie verstehen die eigenen Ängste, vielleicht teilen sie sogar. Und von diesen Menschen gibt es einige um mich herum, da kann ich mich auch sehr glücklich schätzen. Genauso hilft mir Literatur über alle Krisen, so auch über diese. Also es sind sowohl die kleinen, sogenannten privaten Probleme, die man hat, aber genauso halt auch die Weltschmerzmomente. Also die Literatur, die rettet mich über wirklich alles bis jetzt, könnte man sagen, ja.
sagt die Schriftstellerin Nora Osagiobare.
Der Stichtag.
Heute vor 70 Jahren wurde in London Tim Berners-Lee geboren, Physiker und Informatiker und Begründer des World Wide Web. Oliver Rustemeyer mit einem Porträt.
Ende der 80er Jahre hat Tim Berners-Lee eine Vision. Der 33-Jährige möchte als Mitarbeiter des Europäischen Kernforschungszentrums CERN den Austausch internationaler Wissenschaftler erheblich erleichtern. Die kommunizieren bislang sehr umständlich miteinander über das Internet. Vorläufer davon existierten schon Ende der 60er Jahre, erinnert sich Computernetzwerkexperte Klaus Birkenbiel.
Im alten Internet musste man wissen, wie die Rechner heißen, man musste lange Kommandos eintippen. Letztendlich war es so, man musste wissen, dass dieser Rechner, der hat in dem und dem Directory, hat er den und den File oder an dem Rechner sitzt der und der Benutzer und deshalb kann ich dem jetzt eine E-Mail schicken.
Das geht auch viel einfacher, denkt sich Tim Berners-Lee. Anfang der 90er entwickelt er HTML, eine einfache Programmiersprache zum Erstellen von Internetseiten. Dazu HTTP, ein Protokoll, das die Datenübertragung, die Kommunikation zwischen Anwendern regelt. Er konzipiert das Adressformat URL. Mit anderen Worten, Tim Berners-Lee konzipiert den ersten Webbrowser, das World Wide Web.
The idea with the web would be that
das Web sollte Leuten, die zusammenarbeiten oder die gleichen Interessen haben, einen einheitlichen gemeinsamen Informationsraum schaffen, wo sie sich nicht darum zu kümmern brauchten, wo, wie oder in welchem Format die Information gespeichert war.
Kurz vor Weihnachten 1990 macht er die erste Webseite verfügbar. Anfangs haben selbst viele Informatiker noch Probleme damit, sich diesen gemeinsamen Informationsraum vorzustellen. Das System wird weiterentwickelt. Und dann gibt Tim Berners-Lees Arbeitgeber, das Europäische Kernforschungszentrum, sein World Wide Web 1993 für die Öffentlichkeit frei. Kostenlos.
Ehrlich, ich verstehe absolut null von Technik. Jetzt hat schon meine Frau gesagt, wir müssen endlich ins Internet.
Als Berners-Lee 1994 spürt, dass Unternehmer wie Microsoft-Chef Bill Gates sein Netz für kommerzielle Zwecke an sich reißen, gründet er ein Gremium, das einheitliche Richtlinien und Standards entwickelt. Mit dabei für den deutschsprachigen Raum Klaus Birkenbiel.
Es war damals ja so gewesen, dass sich zu Ende der 80er Jahre die Nutzerzahl im Internet jährlich verdoppelte. Mit den Leuten, die jetzt entdeckten, okay, es ist nicht mehr ein Spielzeug für Techniker und für Freaks, sondern es ist was, was nützlich ist.
Bin ich da schon drin oder was? Ich bin drin.
Soziale Kontakt- und Tauschbörse, wissenschaftlicher Transfermarkt, Spielhölle, Virenschleuder, Geschäftswelt der New Economy, Unterwelt für Cyberkriminalität, Darknet. Die Entwicklung von der wissenschaftlichen Austauschplattform zum teils unkontrollierten Massenmedium. Erfinder Tim Berners-Lee hat das alles seit Anfang der 90er mitverfolgen können. Was ihn am meisten an der Nutzung überrascht?
He replied, kittens.
Der Boom von Katzenbaby-Videos. An diese Aussage hat sich Cliff Lawson erinnert, als er im vergangenen Jahr in London eine Ausstellung zum Thema eröffnete.
In part, you know, he was being slightly serious.
Aber Berners-Lee hat damit natürlich einen ernsthaften Punkt benannt, dass das Internet nicht nur dieses technologische Phänomen geworden ist, sondern uns auch sozial zusammengebracht hat, inklusive unserer Haustiere.
Tim Berners-Lee, der Entwickler des World Wide Web, kam heute vor 70 Jahren in London zur Welt.
Der Stichtag von Oliver Rustemeyer. Ja, und damit sind wir jetzt am Ende dieser ARD-Infonacht angekommen. Mein Name ist Konstanze Nastarowitz. Schön, dass Sie dabei waren und gemeinsam mit mir in Ihren Pfingstsonntag gestartet sind. Heute ist der 8. Juni. Genießen Sie das verlängerte Wochenende. Die Zeit? Es ist gleich 5.58 Uhr.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Bitte Vorsicht auf der A13. Schönefelder Kreuz Richtung Dresden zwischen Bestensee und Großköris steht ein defektes Fahrzeug. Stadtverkehr Berlin, Karl-Marx-Allee und Frankfurter Allee in Friedrichshain. Wegen des Umzugs zum Karneval der Kulturen am Nachmittag wird ab 8 Uhr der Abschnitt zwischen Straße der Pariser Kommune und Gürtelstraße voll gesperrt. In Wilmersdorf ist die Spichernstraße bis Mitte Juli zwischen Schaperstraße und Bundesallee in Richtung Hohenzollerndamm wegen Tunnelschäden gesperrt. Für die U-Bahn-Linie 3 fahren weiterhin Busse zwischen Spichernstraße und Wittenbergplatz. Mitte, die Spandauer Straße ist ab Karl-Liebknecht-Straße in Richtung Hackeschem Markt bis Mitte Juli wegen Bauarbeiten gesperrt. Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 6 Uhr mit Jonas Ziegler. In München hat am Abend eine Frau in der Nähe der Theresienwiese zwei Menschen mit einem Messer angegriffen und sie leicht verletzt. Die 30-jährige Angreiferin wurde kurze Zeit später von der Polizei niedergeschossen. Sie starb nach einer Notoperation im Krankenhaus. Bei den Verletzten soll es sich um einen 56 Jahre alten Mann und eine 25 Jahre alte Frau handeln. Das Motiv der Angreiferin ist noch unklar. In Israel haben am Abend wieder tausende Menschen gegen die Regierung von Ministerpräsident Netanyahu protestiert. Sie forderten eine Waffenruhe im Gazakrieg, um die Freilassung der verschleppten Geiseln zu erreichen. Nach israelischen Angaben hält die Terrororganisation Hamas noch immer 55 Menschen fest. Mindestens 31 von ihnen sollen tot sein. US-Präsident Trump hat angeordnet, 2000 Nationalgardisten nach Los Angeles zu entsenden. In der Stadt hat es wiederholt Proteste gegen die US-Einwanderungsbehörde gegeben. Diese hatte bei Razzien zahlreiche Migranten festgenommen. Aus Los Angeles Andreas Heinen.
Am Samstag hatte sich die Situation weiter hochgeschaukelt. Demonstranten protestierten lautstark gegen die Razzien der Einwanderungsbehörde ICE und blockierten Straßen. Die Polizei setzte Blendgranaten und Tränengas ein. Bilder von vor Ort zeigen vermummte Menschen und ein brennendes Auto gegenüber Dutzende Polizeiwagen. Die Bürgermeisterin von Los Angeles, Karen Bass, wirft der Einwanderungsbehörde vor, mit den Razzien Chaos angerichtet zu haben.
Russland hat am frühen Abend erneut die zweitgrößte ukrainische Stadt Charkiw mit Gleitbomben angegriffen. Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Selenskyj gab es 2 Tote und mehr als 40 Verletzte. Selenskyj sprach von Terrorismus, da die Angriffe Zivilisten galten und militärisch sinnlos seien. Er forderte noch einmal, die westlichen Sanktionen gegen Russland zu verstärken, um den Krieg zu beenden. Der Berliner Karneval der Kulturen erreicht heute Nachmittag mit dem traditionellen Umzug seinen Höhepunkt. Zum ersten Mal befindet sich die Strecke nicht in Kreuzberg, sondern in Friedrichshain. Grund sind Bauarbeiten. Die Teilnehmer werden auf der Frankfurter Allee und der Karl-Marx-Allee unterwegs sein. Der Umzug startet um 13.30 Uhr. Fast 70 Gruppen mit rund 4000 Akteurinnen und Akteuren sind laut Veranstalter in diesem Jahr dabei. An der Strecke werden etwa 650.000 Menschen erwartet.